herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspirationen von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in einer neuen Folge der Corporate Lernheldinnen. Ich habe heute eine ganz tolle Gästin. Ich habe nämlich Renate Aheimer zu Gast von Festo und wir werden heute ein ganz spannendes Thema miteinander beleuchten, nämlich das Thema Learnfluencing. Und warum? Weil Renate und Festo ein Learning-Influencer-Programm gestartet haben und ich natürlich ganz gespannt bin, sie dazu löchern zu dürfen. Zum einen, warum Festo dieses Programm aufgesetzt hat, was man sich davon verspricht, wie es strukturiert ist, was wir uns da sozusagen an Insights dazu mitnehmen können. Und deswegen, liebe Renate, spare ich mir jetzt erstmal einen noch längeren Aufgalopp. Ich scharre nämlich sozusagen direkt mit den Hufen, um in unser Gespräch einzusteigen und sage jetzt erstmal herzlich willkommen, Was lernst du Podcast? Wie schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke Conny und ich freue mich auch total, dass ich hier sein kann mit dem Programm, das wir tatsächlich noch pilotieren, aber trotzdem, glaube ich, ist es ganz spannend, auch für andere Unternehmen zu sehen, warum wir das machen. Genau.
Das glaube ich auch. Jetzt würde ich aber tatsächlich dir am liebsten gleich nochmal den Ball zuwerfen, weil ich habe ja gerade eigentlich nur deinen Namen gesagt, wo du arbeitest und was heute das Thema sein wird. Und jetzt fände ich es ganz spannend, wenn du einfach mal nochmal zwei Sätze vielleicht zu dir sagen könntest und vielleicht auch nochmal ganz kurz erzählen könntest, wer ist Festo, was macht Festo, damit wir so ein bisschen ein runderes Bild nochmal haben, bevor wir dann so richtig ins Learnfluencer-Thema reinspringen.
Mache ich gern. Also wie gesagt, mein Name ist Renate Aheimer. Ich bin bei Festo im Center of Expertise in der HR-Abteilung, in der Unterabteilung People Development and Learning und überhaupt im Lernumfeld die letzten, ich sage jetzt mal, 20 Jahre unterwegs. Klassische Personalentwicklung früher und jetzt immer mehr in Richtung Lerninnovation, auch Lernkultur natürlich, welche Lernkultur wollen wir haben bei Festo. Das sind so Themen, die mich hauptsächlich umtreiben. Was sind innovative Formate? Genau, also das ganze Thema Lernen und Lerninnovation steckt bei mir drin. Und Festo selber ist ein Familienunternehmen, kennt man vielleicht, weiß ich nicht genau, im Maschinenbauumfeld auf jeden Fall. Wir haben dieses Jahr 100-Jähriges, sitzen in Esslingen, 20.000 Mitarbeiter weltweit, roundabout, ein bisschen mehr, in 60 Ländern auf mehrere Produktionsstände, Standorte über die Welt verteilt. Also sind ein international aufgestelltes Unternehmen, das auch immer mehr internationalisiert. Mhm. Also Schwerpunkt ist immer noch in Deutschland, aber wir haben natürlich auch viele internationale Locations. Zum Thema Lernen kann man noch sagen zu Festo. Ich glaube, das ist wichtig. Wir haben eine lange Tradition, was lebenslanges Lernen und Entwicklung, Forschung und Entwicklung und die Themen angeht. Und investieren da schon immer relativ lang. Man kennt vielleicht auch im Lernumfeld die Festo Didaktik. Die ist schon ganz früh rausgekommen. Das ist ein Tochterunternehmen von uns, das sich ja praktisch im Lernumfeld, im technischen Bildungsumfeld bewegt. Also das heißt, Lernen an sich hat eine große Tradition im Unternehmen. Mhm. Genau, so mal zum Umfeld.
Vielen lieben Dank. Jetzt können wir uns, glaube ich, alle noch mal ein bisschen mehr auch zu dir und zu Festo vorstellen. Und jetzt würde ich dich eingangs tatsächlich fragen, am liebsten, was ist denn für euch? Also ihr habt ein Learnfluencer-Programm aufgesetzt, aber was versteht ihr denn eigentlich unter einem Learnfluencer? Und also es geht jetzt hier überhaupt nicht darum, dass das irgendeine formale Definition sein muss, die man in irgendeinem Lehrbuch finden würde, sondern was ist so ein Learning Influencer denn für euch?
Ja, also eigentlich sind es Lernenthusiasten, sage ich mal, lernbegeisterte Menschen, die einfach aus sich heraus intrinsisch schon davon überzeugt sind, dass Lernen eine unserer Zukunftskompetenzen ist, sozusagen, dass wir in einer wandelnden Welt, wie wir sie haben, das eben ganz elementar braucht und die in ihrem Bereich sozusagen das Thema, ich sage jetzt mal, thematisieren, voranbringen oder teilen wollen. Ne? Und vor allen Dingen eben lernen im Sinne von, wenn man jetzt im klassischen irgendwie 70-20-10-Modell denkt, jetzt nicht formales Lernen, sondern tatsächlich das Thema informelles Lernen, also 2070, dann in ihrem Bereich sozusagen voranbringen, die selber wirklich gute, sagen wir jetzt mal, lebenslange Lerner sind, also die kontinuierliches Lernen für sich selber schon praktizieren, vielleicht manchmal auch ohne, dass sie das wissen, und genau das eben auch teilen wollen und damit dann halt gute Rollenvorbilder sind für das Thema lebenslanges Lernen und kontinuierliches Lernen im Arbeitsalltag. Das sind sie eigentlich. Und dann kommt damit einher, würde ich sagen, dass sie natürlich auch gute Wissensteiler sein müssen. Ja, also weil oft sind es ja dann eben auch Menschen, die gern, hoffentlich gern teilen und eben auch viel Wissen haben und dann das auch weiter verteilen in ihrem Bereich. So ist die Idee. Also Lernenthusiasten, würde ich sagen.
Also Lernenthusiasten, die gerne Wissen teilen und die mit ihrer Lernfreude ja eigentlich andere anstecken sollen.
Genau. Ja.
Und damit steht das, also würde ich jetzt dieses Thema sehr stark auch verhaften unter eigentlich eine sehr hands-on Art und Weise, Lernkultur wirklich zu prägen und weiterzuentwickeln, richtig?
Genau, das war eigentlich schon auch einer unserer Motivationsgründe, sage ich jetzt mal, warum wir das Programm aufgelegt haben, weil wir unsere Lernkultur in Richtung kontinuierliches Lernen im Arbeitsalltag und selbstverantwortliches Lernen bewegen wollen. Wir kommen natürlich klassisch auch eher so wie man es halt gekannt hat. Ne? Einmal im Jahr hat man irgendwie ein Entwicklungsgespräch und dann kriegt man 1-2 Tage formale Weiterbildung, sage ich jetzt mal. Und das ist schon auch noch was uns ein Stück weit hemmt. Und wir wollen stärker in Richtung eben ne, kontinuierliches Lernen im Arbeitsalltag und selbstverantwortliches Lernen. Und dafür brauchen wir, glaube ich, zwingend Menschen in allen Unternehmensbereichen, die das heute schon tun. Da gibt es natürlich Unternehmensbereiche, denen liegt es eh schon vom Bereich her näher. Jetzt sagen wir mal, die Forschung, glaube ich, macht das sowieso schon ganz, ganz gut von sich raus. Aber es gibt eben auch andere Unternehmensbereiche, da ist das eher noch ein bisschen fremd. Und dafür brauchst, glaube ich, Menschen, die da ganz nah dran sind und das dann eben vermitteln können und vorleben. Ne? Genau.
Und also das heißt, du hast gerade auch gesagt, was der Auslöser tatsächlich war, hinter diese Ideen, Learning Influencer Programm zu starten und jetzt gerade zu pilotieren. Jetzt würde mich tatsächlich so im nächsten Schritt interessieren, wie habt ihr denn für euch definiert, was dann wirklich sozusagen harte Tasks so eines Learning Influencers sind? Also auf der einen Seite habe ich mitgenommen, Wissen teilen ist ein ganz zentraler Punkt. Und eher dieses Hands-on-Wissen und weniger, sagen wir mal, klassisches Lernprogrammwissen. Aber gibt es da, ja, wie so eine Art, sagen wir mal, Rollenbeschreibung, was so ein Learning-Influencer wirklich ganz konkret tut?
Die gibt tatsächlich nicht so richtig. Also es gibt so eine Art Rollenbeschreibung, so auf der Ebene, wo wir uns jetzt gerade bewegt haben. Ne? Das soll eben ein Wissensteiler sein, ein Inspirator. Es gab auch, wir haben so ein Suchplakat gemacht, also wen suchen wir, wo wir schon nochmal gesagt haben, sind eben Enthusiasten, die dran interessiert sind, Lernen voranzubringen und eben Wissen zu teilen und sowas. Aber es gibt jetzt tatsächlich nicht wirklich so auf der operativen Ebene jetzt eine Aufgabe. Und das liegt vor allen Dingen, denke ich, daran, oder es liegt daran, weil natürlich in jedem Bereich das ein bisschen anders ausgestaltet sein kann, weil jeder Bereich hat ja andere Lernthemen und ich kann die aus dem Zentralbereich eigentlich gar nicht so definieren. Also das heißt, es geht eher darum, die Learning Influencer nochmal gut abzuholen und zu begleiten, damit sie in der Lage sind, das dann in ihrem Bereich eben auch selber zu erkennen, sage ich jetzt mal, was sind so die Lernthemen, was kann ich, wo kann ich inspirieren, was wäre vielleicht das Interessante für meine Kollegen auch. Und genau das sollen sie eigentlich auch tun. Also sie sollen zum einen ihr eigenes Lernen transparent machen, ne? Also wie bilde ich mich weiter, wie halte ich mich fit in meinem Arbeitsumfeld und das dann auch teilen. Das kann mal ein Artikel, ein Podcast oder was auch immer sein. Oder vielleicht auch einfach nur was sie gehört haben. Und auf der anderen Seite sollen sie dann schon auch Impulse geben, eben an die Führungskräfte und die Mitarbeiter, wie die im, oder wie im Team gelernt werden kann, ist so eine Idee. Also gerade das Thema Teamlernen oder wie kann ich das Thema Lernen im Team thematisieren, sage ich jetzt mal, das ist ja schon sowas, was man dann auch ganz gut mitgeben kann, unabhängig von den Bereichen, weil das ist jetzt ja in jedem Bereich eigentlich gleich, sage ich jetzt mal so. Ne? Genau.
Das heißt, ihr versteht die Learning Influencer also auf der einen Seite als eben Lernenthusiasten, die ihren eigenen Zugang zum Lernen teilen, also so auch ein bisschen, sagen wir mal, hinter die Kulissen schauen lassen, wie gehe ich an ein Thema ran, wie komme ich da weiter, was fällt mir vielleicht auch schwer so im besten Fall und wie wurschtel ich mich auch durch diese sozusagen Hürdenmomente hindurch, und auf der anderen Seite, die aber tatsächlich auch neue Ideen, wie zum Beispiel, wie kann Lernen im Team eigentlich klappen mit kleinen Hacks, mit kleinen Methoden und so weiter und so fort, in ihre Bereiche sozusagen reinbringen. Also fast schon so ein bisschen wie so ein kleiner Facilitator, oder?
Genau, genau. Mhm. Und was jetzt so der allgemeine, also der in Anführungszeichen allgemeinere Teil zum Thema Lernen angeht, den speisen wir dann natürlich auch über die Community. Und das kann jetzt Teamlernen sein, aber es kann auch im Moment gerade, haben wir zum Beispiel im Unternehmen so eine Reihe aus der IT rausgesteuert, die heißt Work Better Together, wo die ganzen Tools, Microsoft-Tools mal durchgegangen werden und die neuesten Entwicklungen da drin. Und sowas zum Beispiel zu teilen, wäre für mich auch klassisch ein Learning Influencer. Ne? Also entweder er nimmt da selber teil und teilt dann das Wissen, und das könnte ja dann eben in einer Team-Reco geteilt werden. Jede Woche oder alle 14 Tage, glaube ich, kommen diese Calls. Könnte der dann jetzt teilen und das könnte ein Auftrag sein. Aber es könnte auch so was Weiches sein wie, hey, lasst uns doch mal im Team einfach jede Woche draufschauen, was haben wir denn eigentlich gelernt? Und sowas zu initiieren dann tatsächlich, das wäre aus meiner Sicht dann die Aufgabe von einem Learning Influencer. Und dann eben wirklich auch ein Stück weit drauf zu gucken, dass man das dann auch macht. Ne? Es nützt ja nicht nur, dass wir jetzt sagen, wir vereinbaren uns im Team, dass wir jetzt mal überlegen, was haben wir gelernt. Das muss ja auch wirklich durchgeführt werden. Und dann dafür zu stehen sozusagen und zu gucken, dass man das dann auch macht, das wäre dann die Aufgabe eines Learning Influencers.
Also, jetzt habe ich mitgenommen, dass aus euren diesen 14-tägigen Calls dann ganz viel auch eben dieses, ich sage jetzt mal wirklich ganz platt, Facilitator-Wissen, das in die Teams reingetragen werden soll, dass das viel einfach von euch eingesteuert wird. Also Teams-Wissen, Microsoft 365-Wissen generell, aber auch mal neue Methoden rund ums Thema Team-Learning und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt da ja sozusagen einen Steuerungshebel, über den ihr sagen könnt, das wären Themen, die wären uns wichtig, dass in die Teams reingetragen werden.
Genau.
Habe ich das? Ja. Ja. Und auf der anderen Seite hast du ja aber auch gesagt, dass die Learning Influencer ja auch ihren eigenen Umgang mit dem Lernen teilen. Und wie ist das? Sind die da, also gab oder gibt es oder gab es da wie so eine Art Qualifizierung? Also das heißt, wie so eine Art spezielles Onboarding oder Trainingsprogramm für so einen Learning Influencer, damit der eben weiß, wie bin ich, also wie werde ich denn fit fürs Learnfluencing? Diesen Methodenpart hast du ja gesagt, der wird eingesteuert. Aber dieses sich selber reflektieren und zu schauen, wo sind eigentlich meine Lernfelder und wie lerne ich wirklich gut und wie baue ich mir so ein richtig gutes Lernsetting? Das finde ich, das klingt im ersten Schritt immer total intuitiv. Ja klar, das weiß man doch, wie das gehen soll. Aber ist es ja im Zweifelsfall überhaupt nicht, sondern dieses, wie sieht Lernen für mich persönlich so aus, dass ich es tatsächlich auch hinkriege, mir das in den Arbeitsalltag reinzubauen. Da, also das ist ja eigentlich ein großes Feld. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, ihr helft denen weiter, damit sie da einfach auch nochmal so ein bisschen sattelfester werden?
Ja, da gab es tatsächlich, haben wir praktisch angelehnt an eine Lern-OS, eine eigene Lern-OS, entwickelt. Das war ein Learning Sprint, ein achtwöchiger, wo wir uns alle zwei Wochen, also alle 14 Tage, haben wir uns für eine Stunde getroffen, um ein Thema zu besprechen. Und da ging es zum einen mal natürlich schon auch um, ich sage jetzt, also Lernen ganz generell war ein Thema. Ne? Warum wandelt sich das und wo wandelt sich das hin? Dann eben Lernen bei Festo. Wie machen wir das, dass wir eben unsere Lernkultur auch und unsere Lernstrategien ein Stück weit verstehen? Dann haben wir einen Block gehabt, kontinuierliches. Ich wechsle immer, bin immer im Englischen, weil das tatsächlich ein internationales Programm ist. Kontinuierliches Lernen war ein Thema und das war immer so aufgebaut, dass es einen Impuls gab. Von extern oder intern. Und dann gab es eben eine Aufgabe, wo die dann direkt da damit gearbeitet haben. Und sie hatten, also wir haben so Untergruppen gebildet. Also ich, wie gesagt, es ist ein internationales Programm. Das heißt, wir haben alle Learning Influencer wirklich über die Welt verteilt, in verschiedenen Time Zones auch. Und dafür habe ich dann, damit die sich trotzdem begegnen können sozusagen, habe ich so regionale Lerngruppen gebildet, immer 5er Lerngruppen, wo die dann eben mit diesen Aufgaben, die wir in diesen Sprints, sage ich jetzt mal so, in dieser einen Stunde, wo sie da damit einfach weitergearbeitet haben. Genau. Was die da letztendlich wirklich gemacht haben, das weiß ich wiederum nicht, weil das war schon Philosophie auch, wie bei einer LernOS eben auch. Wir wollen ja in Richtung selbstverantwortliches Lernen und selbstorganisiertes Lernen und deswegen habe ich vor allen Dingen eben den Rahmen vorgegeben, aber eben nicht genau, was müsst ihr jetzt mitnehmen, was erwarte ich von euch sozusagen, sondern jede Gruppe hat es für sich entschieden, wie tief sie da reingeht und wie viel sie da davon braucht.
Das finde ich total spannend. Jetzt haben wir ja tatsächlich immer mal wieder so ein bisschen angerissen. Ihr seid da gerade in der Pilotphase und du hast vorhin in so einem Halbsatz auch gesagt gehabt, ihr habt unter anderem mit Plakataushängen nach den Learning-Influencern gesucht. Kannst du uns mal so ein bisschen mit reinnehmen, in wie ihr gestartet seid? Also das heißt, wie habt ihr eure Learning Influencer gefunden? Also das heißt, da war diese Plakatkampagne, dann habt ihr diesen LernOS-Leitfaden mit denen durchgemacht, habt ihr eure Themen, die immer wieder eingesteuert werden. Wie viele Learning Influencer gibt es aktuell? Also das fände ich nochmal ganz spannend. Du hast schon gesagt gehabt, die sind über die ganze Welt verteilt. Aber über welche Anzahl an lernbegeisterten Mitarbeitern sprechen wir denn da?
Genau, also erstmal, es ist tatsächlich noch in der Pilotphase, also es war einfach ein Versuch jetzt mal und ich fange mal ganz vorne an. Wir haben eben also so Wanted-Plakate entwerfen lassen, ne, ganz viele verschiedene, wo ganz grob nochmal drauf stand, was ist eigentlich ein Learning Influencer und wir wollen dich. Und das war ganz bewusst ganz offen gemacht. Also wir hatten am Anfang auch überlegt, ob wir bestimmte Zielgruppen eben nehmen und wir denen pilotieren und haben uns dann in dem Prozess aber dafür entschieden, dass wir quasi wirklich ganz offen reingehen ins Unternehmen. Wir haben intern natürlich ein Intranet, wie die meisten Unternehmen, haben es da gespielt und auch über diverse News gespielt und haben eben unsere Businesspartner auch nicht benutzt, wollte jetzt sagen, nee, also über die Businesspartner das auch ausgespielt, das Wanted-Plakat, also die haben das teilweise in ihre Führungskreise mit reingenommen, teilweise haben sie es dann bei, gerade im internationalen Kontext ist das auch so, dass die häufig dann nochmal eigene Plattformen haben, wo sie Informationen spielen. Genau, und haben das da verteilt und es durfte sich jeder bewerben über ein Forms, über eine Forms-Umfrage, da waren 4 Fragen drauf. Warum will ich Learning Influencer werden? Also was ist meine Motivation? Habe ich die Zeit dafür, tatsächlich Learning Influencer zu sein? Habe ich das mit meiner Führungskraft abgestimmt? So ganz grob. Ne? Für die Frage weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Also, aber dass wir so einen groben Rahmen hatten. Und uns war vor allen Dingen wichtig, dass sie Zeit dafür haben und das auch abgestimmt haben mit ihrer Führungskraft. Genau. Und da haben sich dann tatsächlich 158 Learning Influencer gemeldet.
Wow.
Auf einen Rutsch über die ganze Welt verteilt. Und die wurden dann alle sozusagen zu einem Kickoff, zu dem Sprint Kickoff eingeladen und tatsächlich teilgenommen haben dann ungefähr 100, bisschen mehr wie 100 sind dann tatsächlich gekommen zu dem Sprint. Genau. Alle 148, 58 befinden sich in einer Teams-Community. Also die sind teilweise noch da, vielleicht aktiv, vielleicht auch nicht. Genau, und die 100 haben dann den Sprint angefangen, haben auch größtenteils wirklich lange durchgehalten. Wirklich beendet haben dann 50 tatsächlich. Genau. Also, ja, und das war jetzt auch, ist vielleicht eine der Lehren schon aus der Pilotphase. Wir haben eben aufgrund, also normalerweise hätte ich den Sprint wirklich jede Woche gemacht, wären wir in 8 Wochen durch gewesen. Die Gruppe hat sich dann aber dafür entschieden, das 14-tägig zu machen. Und dadurch sind wir über die Ferienzeit, also über die Weihnachtsferienzeit gekommen. Und das hat dann wirklich so ein dazu geführt, dass Teilnehmer eben nicht nach der Ferienzeit nicht mehr zurückgekommen sind. Also das wäre eine meiner Lehren. Wenn ich sowas wieder mache, dann takte ich das so, dass es praktisch nicht unterbrochen wird. Und vielleicht halte ich doch an meiner ersten Idee fest, jede Woche was zu machen und nicht alle 14 Tage. Genau. So.
Also das finde ich zwei echt gute Punkte, weil ich meine, das kennen wir ja tatsächlich selber, je länger irgendwie sich eine Sache zieht, desto eher ist dann irgendwann dieser Absprungpunkt halt einfach faktisch da und Weihnachtsferien sind fies.
Genau, Weihnachtsferien waren wirklich fies. Eine andere Herausforderung war tatsächlich, dass es über die ganze Welt verteilt war. Das bedeutet, wir haben eigentlich das gedoppelt, also wir hatten die Gruppe geteilt, damit eben die asiatische Hälfte und die amerikanische Hälfte jeweils immer zu angenehmen Zeitzonen dann auch tatsächlich teilnehmen können. Genau, und die ganze Gruppe war eigentlich nie zusammen, außer beim Kickoff. Genau. Am meisten vertreten war tatsächlich, das finde ich auch noch interessant, Deutschland. Können wir jetzt sagen, ja klar, ist ja unser größter Standort. Aber danach kam gleich Brasilien und dann USA und dann Bulgarien.
Oh, das ist aber wirklich spannend. Also vor allem finde ich ganz interessant, so dass dieser deutsche Standort recht stark vertreten ist, weil man sagt ja tatsächlich uns Deutschen, sagen wir erstmal ganz bös ausgedrückt, eher so ein bisschen ein sperriges Verhältnis zum Lernen hinterher. Deswegen spannend. Also auch so dieses Influencertum, also wenn man das jetzt mal wirklich so ganz platt auch so in dieser, so ein bisschen in diese Marketing-Schiene sozusagen schiebt, also dieses für ein Thema Goggeln ist ja tatsächlich was, was eigentlich überhaupt nicht unserer Kultur entspricht, deswegen finde ich das total spannend, also da scheint ja wirklich ganz viel auch schon durch eure wirklich lange und gewachsene Lernkultur ja sich verankert zu haben, das ist richtig toll, finde ich.
Scheint so zu sein, ja. Aber also noch interessanter ist tatsächlich, dass Brasilien hat mich jetzt tatsächlich nicht überrascht, weil die sind jetzt, was unsere was unseren Standort angeht, tatsächlich die, die am weitesten schon in der Lernkultur vorangeschritten sind. Und das fand ich total schön zu sehen, auch nochmal, dass man halt, da hat man wirklich so gesehen, die haben ihre Hausaufgaben im formalen Bereich sozusagen schon ziemlich gut gemacht. Und die sind jetzt so an so einer Schwelle, wo es dann eben auch mehr in Richtung informelles Lernen geht. Und das hat man wirklich auch bei den Learning Influencern dann gesehen. Also das fand ich schön zu sehen.
Und haben dich die Bulgaren überrascht oder hat dich das auch nicht überrascht?
Nö, eigentlich nicht. Wieso?
Ja, weil ich tatsächlich, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass grundsätzlich, ich verhafte jetzt das einfach mal wirklich geografisch ganz locker unter die osteuropäischen Staaten. Das ist so meine Erfahrungswelt ist aus wirklich vielen Gesprächen, die haben einen ganz anderen Angang dem Lernen gegenüber, auch wirklich schon seit der Schule. Und dieses, also in Deutschland ist ja das, also ein Streber ist ja ein Schimpfwort, jemand, der gerne lernt, der sich viel mit Themen beschäftigt und so weiter. Und das kriegen wir ja eigentlich eingeimpft. Und in Osteuropa ist das tatsächlich ganz anders. Da ist jemand, der lernt und der einfach lernen will und gute Noten hat, der wird dafür gefeiert. Also deswegen, das finde ich einen ganz spannenden kulturellen Aspekt.
Stimmt, habe ich so noch gar nie überlegt, aber das würde ja dann tatsächlich eben für die Influencer sprechen, ne? Wenn man es jetzt so sieht, wie du sagst. Und von dem her, ja, kann ich mir gut vorstellen. Also die sind auch heute noch aktiv. Ne?
Mhm.
Also, von dem her passt das ganz gut da rein ins Bild. Und tatsächlich, wenn man jetzt so kulturelle Aspekte nochmal anguckt, es war tatsächlich so, dass wir aus dem asiatischen Raum weniger Influencer hatten, muss man
Mhm.
wirklich so sagen. Und ich glaube schon, dass da Kultur und Lernkultur natürlich schon auch nochmal eine Rolle spielt. Und die einfach auch noch auf dem Weg dahin sind.
Das ist spannend, einfach mal da zu gucken, auch wie sich das weiterentwickeln wird. Jetzt kannst du uns mal ganz kurz einen Hinweis geben. Du hattest gemeint, ihr seid auch in der fortgesetzten Pilotphase. Wann habt ihr denn das Programm gestartet? Damit wir einfach nur einordnen können, wie lange seid ihr denn jetzt gerade schon dran?
Wir haben aufgerufen über die, also letztes Jahr, über die Sommerferien und haben dann nach den Sommerferien gestartet, also nicht direkt über die Sommerferien, schon ein bisschen weiter vorne auch. Also mit dem Sprint sind wir direkt nach den Sommerferien eingestiegen und der ging dann bis Ende Januar zeitlich, also diesen Jahres, und dann haben wir eine sogenannte Implementierungsphase gestartet, also wo wir einfach gesagt haben, jetzt habt ihr den Auftrag, aktiv zu werden bei euch in den Bereichen und da was zu machen und was zu teilen. Und ich habe nochmal ein Rahmenprogramm auch für diese Implementierungsphase aufgelegt mit Lunch and Learns und Experience Exchange Treffen, dass man einfach nochmal so einen Rahmen hat. Und ich poste auch recht regelmäßig in unserer Community einfach Ideen, die wir haben, oder mache kleine Challenges in der Community für die Influencer, die dann wieder benutzen könnten und mit ihrem Team dann eben auch machen. Das ist so die Idee dahinter. Genau. Und diese Implementierungsphase ist vor allen Dingen deswegen so benannt, dass wir eben einen Zeitraum definieren können. Die geht jetzt noch bis Sommer, dann haben wir genau ein Jahr. Und dann machen wir nochmal eine Abschlussrunde, eine Retrospektive da drauf, auf beide Phasen. Und dann entscheidet man, wie es weitergeht. Genau. So. Also deswegen, weil Implementierungssage ist ja nur so ein, das ist einfach nur ein zeitlicher Rahmen für uns. Letztendlich ist ja so, ein Learning Influencer ist ja, wenn er sich selber Learning Influencer nennt, dann immer ein Learning Influencer. Das ist ja nichts, was endet sozusagen. Man ist ja nicht ein Lernenthusiast, weil man das jetzt nur für ein Jahr ist. Man ist das ja und hat das ja in sich und dann geht es natürlich auch darüber hinaus. Und das ist jetzt wirklich, um das Programm mal zu bewerten und mal zu gucken, auch wie kann man vielleicht auch rauskriegen, was die jetzt bewirken tatsächlich, welche KPIs setzt man da vielleicht an. Dafür haben wir dann eben so einen Rahmen gesetzt.
Also das heißt, ihr schaut euch das jetzt noch so roundabout ein Vierteljahr an und macht dann im Prinzip so eine Abschluss in Anführungszeichen Evaluation. Und im Zweifelsfall würde dann, also würde das Verstetigen eigentlich eher darin bestehen, dass die Kolleginnen und Kollegen dann eigentlich eigenständig Learnfluencer und Learnfluencerinnen sind und von euch gar nicht mehr so viel Guidance sozusagen am Rande käme.
Ja, genau, so kann man das sagen. Genau. Oder dann halt, das kommt jetzt drauf an, wie wir halt das Programm bewerten. Das kann natürlich schon auch sein, also man kann das ja dann im Grunde genommen als eine Community sehen von Lerninfluencern oder Enthusiasten. Also tatsächlich war der Name, das wollte ich vorhin nochmal sagen, ist schon auch was heiß diskutiert wird. Sind es jetzt wirklich Influencer, weil wir haben kein Social Enterprise Network, wo die jetzt wirklich Follower ge generieren könnten oder sowas. Also vielleicht hätte man sie auch Enthusiasten nennen müssen. genau, also es wäre dann eigentlich eine Community und die Community bleibt natürlich bestehen und könnte dann auch ausgebaut werden, wenn wir das im Unternehmen so entscheiden wollen, dass wir die ausbauen wollen und weitere Influencer oder Enthusiasten eben dazunehmen. Genau, aber das ist, wie gesagt, noch nicht 100% sicher, ist auch noch nicht ganz sicher, wie das ausfällt, tatsächlich die Entscheidung. Und wir haben schon auch festgestellt, dass so eine Rolle nicht ganz einfach ist zu implementieren einfach. Also so eine Rolle, die an sich noch nicht so richtig geschärft ist, wo jemand noch selber finden muss, was jetzt seine Aufgabe ist. Deswegen kommt es wirklich darauf an, wie die Abschlussbewertung dann ausfällt und wie wir dann weitermachen.
Es finde ich, hast du gerade einen ganz guten Punkt auch angesprochen gehabt, mit eigentlich, wo stehen, wenn man jetzt als Zuhörender sich sagen würde, spannend, ich würde gerne auch in diese Richtung gehen, dann ist ja auch die Frage, wo sind im Zweifelsfall Stolpersteine? Und der eine war jetzt, dass du gesagt hast, also dieses Rollenbild, das wird zwar schärfer, aber das braucht halt ein bisschen Wegstrecke, bis das wirklich so eine Schärfe hat, dass man dann das wirklich auch mehr oder weniger eigentlich duplizieren kann. Und auf der anderen Seite könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass auch ein ganz großer Punkt trotz allem so dieses Thema Zeit zum Lernen ist. Weil du hattest gesagt, initial habt ihr primär nach Menschen gesucht, die wirklich auch Zeit haben für diese Learning-Influencer-Aufgabe. Aber nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Teil ist, der wahrscheinlich auch im Arbeitsalltag am ehesten auch schnell hinten runterfällt, weil ja einfach das Tagesgeschäft da ist, oder?
Absolut. Also auch bei den Learning-Influencern selber natürlich ist das ein Thema, dass sie nicht immer, trotz allem, auch nicht immer Zeit dafür haben, da dran zu bleiben und schon gar nicht dann noch zu teilen. Mhm. Und Zeit ist natürlich im Unternehmen für Lernen immer ein Diskussionspunkt. Mhm. Und bei uns genauso wie bei allen anderen auch. Ja. Also da kann man nur immer wieder eben, ich sag mal, drauf verweisen, warum wir das tun und warum wir davon überzeugt sind, dass das Lernen eben ein wichtiger Hebel auch ist in heute und in Zukunft und dass deswegen das jetzt in Anführungszeichen keine Zeitverschwendung ist, was wir tun, ne, wenn wir da, wenn wir dann auch was teilen und Wissen teilen und eben Lernen initiieren, sondern dass das einfach zukunftsfähig ist. Und das versuche ich schon auch den Learning-Influencern. Also wir haben interessanterweise die Diskussion so ein bisschen in der Community auch. Was noch viel eher diskutiert wird, ist tatsächlich das Thema Wirksamkeit. Also sind wir wirksam mit dem, was wir tun? Mhm. Und die Learning-Influencer, die treibt das selber um. Also wie können sie rauskriegen, dass sie auch was bewirken sozusagen und dass das was nützt, was sie tun? Mhm. Und weniger tatsächlich das Zeitthema. Also es wird schon auch ab und zu mal andiskutiert, aber Wirksamkeit ist ein viel größeres Thema und ich bin gerade dabei, wirklich zu überlegen, wie können wir das wirklich rausbekommen? Ne? Also was wären denn KPIs, was wären Messgrößen oder was wäre vielleicht auch ein Toolkit, das ich den Influencern wieder an die Hand geben kann, damit die selber ihre Wirksamkeit in ihrem Bereich messen können. Das ist so ein anderes spannendes Thema, weil das finde ich gerade tatsächlich bei Kulturentwicklung extrem schwierig, weil woran macht man das jetzt fest, dass die tatsächlich irgendeine Art von Einfluss haben auf die Kultur, aufs Lernen, dass jemand irgendwie in Anführungszeichen seinen Arbeitsalltag besser bewältigen kann. Ja, spannend. Habe ich auch noch keine Antwort drauf, aber wenn jemand eine Idee hat, kann er sich gerne melden. Bin ich immer interessiert an den Diskussionen.
Das ist, glaube ich, grundsätzlich der Aufruf hier. Wenn ihr, also zum einen, wenn ihr Ideen habt, wie könnte man es messen? Und zum anderen, wenn ihr einfach auch mit der Renate noch ein bisschen diskutieren wollt über das Learning Influencer Programm bei Festo und ihre Erfahrungen, freut sie sich, glaube ich, grundsätzlich, wenn ihr sie anschreibt, oder?
Ja, absolut. Gerne immer in Austausch gehen, dann lerne ich was und ihr hoffentlich auch.
Ihr findet das LinkedIn-Profil von Renate auf jeden Fall in den Shownotes, da wird es verlinkt. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, so an diesem Thema Messung, da bist du gerade dran, da gibt es sozusagen noch keine gute Antwort, kein fertiges Konzept. Das heißt, ich merke mir das gerade mal mental vor, sozusagen als Knoten im Taschentuch für die nächste Podcast-Einladung, weil du wirst dann einfach nochmal wiederkommen müssen, wenn du da eine Antwort drauf hast. Aber ich würde ganz gerne so in Richtung Zielgeraden für heute einbiegen und dich jetzt einfach auch so mit den Erfahrungswerten, die du über das letzte Jahr ja gemacht hast mit diesem Programm und der Begleitung und aber auch, ja sagen wir mal, all den Herausforderungen, die damit verbunden sind. Wenn du jetzt einfach mal ein oder zwei Hinweise noch geben müsstest an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht sagen, wir finden das wahnsinnig spannend, liebe Renate, was du erzählt hast, wir würden gerne selbst starten. Was hättest du denn gerne am Anfang gewusst, was du eben jetzt weißt, was dir weitergeholfen hätte? Und was wäre heute der erste Schritt, den du machen würdest?
Ich glaube, ein großes Thema, das mich so ein bisschen umtreibt, war, ist so ein bisschen das Thema Sponsoren finden, ne, im Unternehmen. Also ich glaube, ich hätte noch mehr, wenn ich nochmal anfangen würde, noch mehr Energie investiert in Promotoren, und zwar im Unternehmen groß, hoch angehängte Promotoren, die mich unterstützen da dabei. Das wäre mal so ein Ding. Und ich glaube, ich hätte die Influencer gerne im Sprint, im Nachgang, ne, gerne im Sprint mehr auf die Widerstände vorbereitet, auf die sie treffen mit der Rolle tatsächlich. Und das ist wirklich auch was häufig diskutiert wird, und ich könnte mir vorstellen, dass deswegen auch ein paar aufgehört haben. Kriegt man jetzt so im Nachgang nicht so richtig raus. Aber das höre ich immer wieder, dass es eben nicht ganz so einfach ist, das Thema Lernen dann im Unternehmen zu platzieren. Da gibt es natürlich Bereiche, wo es ganz leicht ist, aber es gibt eben auch andere, wo man schon auf Widerstand trifft. Und dieser Umgang mit diesem Widerstand, ohne dann gleich total frustriert zu werden, sondern trotzdem in der, ich sage jetzt mal, Brustton der Überzeugung zu wissen, das ist richtig und wir brauchen das. Das hätte ich Ihnen, glaube ich, gerne mitgegeben. Und natürlich mehr Sichtbarkeit zu verschaffen der Rolle. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie man das am besten macht, ne? Aber es wäre natürlich gut gewesen, wir hätten so eine Rolle nicht, ich sage jetzt mal so, unterschwellig einfach einführen oder benennen, sondern wenn wir die offiziell natürlich benannt hätten und denen damit auch ein Stück weit mehr Power geben kann und mehr Sichtbarkeit, das wäre, glaube ich, auch hilfreich gewesen im Nachhinein.
Das finde ich, sind aber total konkrete, ja, wirklich auch Ratschläge, die du gerade damit an die Hand gegeben hast. Also einmal eigentlich so dieses, ja, eigentlich, wenn du so möchtest, die Learnfluencer in Resilienz trainieren. Das war ja so ein Punkt, ihnen eigentlich diesen Baba des Learnfluencers quasi offiziell auch also aufzudrücken bzw. aufkleben zu können und ihnen damit einfach auch nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit im Zweifelsfall zu verleihen. Und also ich finde, das sind tatsächlich allein schon so zwei ganz zentrale Punkte. Ich glaube, wenn man an die nochmal stärker rangeht, dann hat das, glaube ich, wirklich ganz schön Wumms.
Glaube ich auch. Ich arbeite weiterhin dran.
Ja, wie gesagt, du musst noch mal in Podcast kommen. Liebe Renate, es war mir eine ganz große Freude. Ich habe ganz viel aus dem Gespräch mit dir mitgenommen. Ich gehe davon aus, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz viel wirklich auch aus diesem tollen Konzept und aus deinen Insights daraus mitgenommen haben. Es war mir eine riesige Freude, dass du zu Gast warst. Und jetzt sage ich erstmal von Herzen Dankeschön, wünsche dir eine wunderschöne Restwoche und sag einfach bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön. Hat mir auch Spaß gemacht. Tschüss.
Ciao.